Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Onkel Michael. Wie soll ich dich nennen während der Folge? Erstmal hallo und willkommen bei uns.
Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, einfach Michael, Onkel Michael, wie du magst.
Gut, ich werde das ein bisschen durchvariieren. Ja. Ich habe ja auch eine, Leute, die den Podcast schon länger hören, wissen, ich habe eine große Tendenz dazu, alle Namen falsch auszusprechen von Leuten, mit denen ich gemeinsam in dem Podcast bin und mit Leuten und von den Menschen, über die ich spreche. Aber Michael sollte auch keine größere Herausforderung stellen. Das kriegst sogar ich hin.
Wunderbar.
Ganz kurz zur Begrüßung. Wer bist du und also warum du hier bist, können wir danach gerne noch erörtern. Ich habe nämlich bei unseren Themengebieten das letzte Jahr eine extreme Überschneidung festgestellt. Und immer wieder, wenn ich nach Sachen gesucht habe, spezifisch im Internet, zum Beispiel jetzt zu René Guénon, bin ich unweigerlich immer wieder auf deinem Blog gelandet. Und deswegen dachte ich, müssen wir dich jetzt hier mal endlich in den Podcast bringen. Das passt so gut.
Ja. Ja, zur Vorstellung, also ich bin Onkel Michael, so kennt man mich am meisten im Internet wahrscheinlich. Ja, ich betreibe seit mittlerweile 9 Jahren meinen kleinen Blog Onkel Michaels Kleine Welt und da beschäftige ich mich mit, wie sagt man so schön, Schwurbel, en gros und en detail. Und angefangen habe ich hauptsächlich mit der Aufklärung zur Alternativmedizin, also Homöopathie, Schüsslersalzen und so weiter. Und dann hat sich das alles so ein bisschen mehr auch erweitert, dass das dann eben auch in Richtung Verschwörungstheorien gegangen ist, Esoterik, Okkultismus und so weiter, Geheimgesellschaften. Ja, und wie gesagt, der Schwurbel ist ein weites Feld, sage ich mal. Und da gehen mir die Themen nicht aus. Und das ist ja immer das Schöne, wenn man ein Thema so anfängt, dann findet man immer wieder neue. Und das ist also, ja, genau. Es wird uns nicht ausgehen, weder dir noch mir, die Themen.
Nein, genau, die Themenliste wird bei uns auch immer nur länger und nicht kürzer. Mit jedem neuen Thema, in das wir uns einarbeiten, fallen uns auf, oh, da gibt es ja spannende Querverbindungen und die Persönlichkeit sollte man doch mal noch behandeln. Und das hängt ja mit dem eigentlich auch noch zusammen, ne? Also auf der eigenen Suche nach Verbindungen und Logik, genau wie die Verschwörungstheoretiker, sind wir da unterwegs. Manchmal fallen mir da erstaunliche Parallelen auf natürlich, ne? Also historische Arbeit besteht natürlich auch darin, Zusammenhänge zu finden und zu konstruieren zwischen unterschiedlichen textlichen Quellen, die diesen Zusammenhang jetzt gar nicht zwingend hergeben oder nicht vordergründig ersichtlich ist, wenn man die beiden Quellen nebeneinander legen würde. Und dann daraus eine größere Erzählung zu konstruieren, ist natürlich sehr nah am Erzählungen konstruieren, die dann weniger irgendwie faktisch belegbar sind.
Ja.
Und dann ist man direkt im Bereich der Verschwörungstheorien oder der alternativen Geschichtstheorien oder wie auch immer. Wobei ein bisschen Verschwörung steckt da ja meistens schon drin. So ein bisschen Verschwörungsglaube ist ja schon sehr omnipräsent in den Themen und bei den Kreisen, mit denen wir uns
abstimmen. Richtig. Und was auch immer wieder interessant ist, gerade wenn man sich so mit solchen Themen wie Okkultismus und so weiter oder Esoterik beschäftigt, auch gerade was dann so das Dritte Reich und so angeht, dann, wenn man da so zurückgeht und noch ein Stück zurückgeht, man kommt immer wieder auf die gleichen Quellen. Also irgendwie sind das so 2, 3 Herrschaften, die da ihre irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts ihre Ideen da so zu Papier gebracht haben und auf die geht es immer wieder zurück. Das ist faszinierend. Also das ist von daher.
Ja, genau. Also Personen, die wir in unserem Podcast da schon behandelt haben, die in die Kategorie fallen würden, wären auf jeden Fall, glaube ich, Maurras, dieser französische Rechtstheoretiker, der quasi sowohl von aktuellen französischen Politikern hochgelobt wird, als auch eben mit dem Ursprung des Faschismus und von Mussolini, für Mussolini ein großer Ideengeber war und so. Und natürlich Blavatsky,
richtig, ja,
in dem esoterischen Bereich, über den wir heute reden, unglaublich einflussreich ist und immer wieder auftaucht. Warum? Also sie definitiv eine der faszinierendsten Gestalten des 19. Jahrhunderts für mich ist, weil sie so einen prägenden Einfluss hat, obwohl ihr Name heute vordergründig kaum noch eine Rolle spielt, wenn man nicht in die Fußnoten, die
ganz
oft
genau,
fehlen,
ganz
Fußnoten
genau,
der Esoterikbücher schaut. Also, ja.
Und wie gesagt, ja, also wie gesagt, Blavatsky ist das so ein Thema. Also ich bewundere da auch ihren, ihre Fantasie, was sie sich da alles so ausgedacht hat in ihrer Theosophie. Also das ist schon, aber da kommen wir ja später noch dazu.
Ich war immer der Meinung, sie wäre eine großartige Sci-Fi-Autorin geworden, wenn das damals irgendwie ein plausibler Weg gewesen wäre. War es tatsächlich ein bisschen, es gab ja schon die frühesten Sci-Fi-Sachen so, da hätte man was machen können, aber ich glaube, es war ja nicht genug von, sie wollte im Jetzt das ja auch ausleben und dann kam eben die Trickbetrügerei ins
Spiel.
Und ja, also
und ich glaube, es
hat die Fantasie allein hat bei ihr nicht gereicht. Sie hatte auch viel kriminelle Energie, die zur Fantasie hinzukam. Und die Kombination hat dann natürlich sie zu so einem durchschlagenden Erfolg.
Richtig. Und das Problem hat eben da angefangen, wo sie angefangen hat, ihre eigenen Geschichten zu glauben. Also wie gesagt, das ist, ja, von daher.
Diese Gefahr, seine eigenen Geschichten zu glauben, da werden wir heute auch noch ein bisschen drauf einkommen, weil heute wollen wir ja eigentlich über Nazi-Esoterik reden oder esoterische Nazis oder das Bild der esoterischen Nazis, was wir auch heute so ein bisschen haben. Wir wollen so einen kleinen Rundumschlag üben und du schreibst da gerade auch dazu, deswegen reden wir darüber. Du beschäftigst dich gerade intensiv mit dem Thema. Kannst du darüber reden oder ist das noch, weil es unpubliziert ist, alles
genau? Nein. Mein neues Buch ist ja schon angekündigt, da geht es eben um antisemitische Verschwörungstheorien. Und da wird es dann eben auch in einigen Kapiteln dann um diese Verquickung der Nazis, also Teilen der Nazi-Führung mit esoterischen Lehren und so weiter dann gehen. Also gerade was dann so die Protokolle der Weisen von Zion und so weiter angeht, da werden wir dann auf jeden Fall gut damit einsteigen.
Ja, ist sehr spannend. Auch ein großes Thema, was sehr aktuell ist und also zeitlos, sage ich mal, seit mindestens 200 Jahren, wahrscheinlich länger oder sicher länger.
Ja. Richtig, ja. Und von daher, also wie gesagt, da tut gerade im Moment, glaube ich mal, auch die Aufklärung Not. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass da jetzt so ein kleines so eine Publikation dann da auf jeden Fall dazu helfen wird. Und
ja, finde ich ja gut. Bin ich gespannt drauf.
Oktober. Also es kommt rechtzeitig, falls du für Weihnachten dann noch Geschenke suchst, es kommt rechtzeitig.
Falls ich antisemitische Vorurteile unter meinen Verwandten aufklären will zu Weihnachten, meinst du, kann ich dann dein Buch verschenken? Das ist eine sehr gute Idee für alle, die schwierige Onkels haben theoretisch, die irgendwelche Theorien nach dem zweiten Weinglas verbreiten.
Richtig.
Die können dann dein Buch verschenken. Ja, und genau, heute, wir haben uns das ein bisschen uns grob überlegt, eigentlich nur, worum es gehen soll. Das Ganze ist nicht so ganz durchgeskriptet wie manche andere Folgen von uns hier im Podcast. Aber ich bin sehr gespannt. Wir wollten so ein bisschen die Überfrage stellen, wie esoterisch waren denn eigentlich die Nazis
wirklich? Ja.
Weil wir heutzutage, glaube ich, oder die letzten 20 Jahre mindestens, eine extreme Popularisierung der Idee der ISO-Nazis haben.
Richtig.
Und zwar jetzt, dass die historischen Nazis im Dritten Reich extrem von okkulten Ideen durchdrungen waren, dass die maßgeblich also irgendwie die NS-Ideologie mit beeinflusst hätten und dass eben auch Hitler persönlich da mit beteiligt war, sind so die Theorien, die in der öffentlichen Meinung aufkommen durch sei Science-Fiction-Filme wie Irish Sky, die das Ganze ja sehr humoristisch verarbeiten mit den Nazis auf der dunklen Seite des Mondes und den Flugscheiben und allem. Oder ob es Hellboy-Comics sind, wo das verarbeitet wird.
Da ist auch
oder, und die Thule-Gesellschaft ist, glaube ich, heute bekannter, als sie es jemals war, weil es eben diese popkulturellen Einflüsse gibt, die sie irgendwie das popularisiert haben. Auf der anderen Seite findet die rechtsextreme Szene das auch toll und hat da viel wiederentdeckt aus dieser Zeit und der esoterische Hitlerismus, mit dem wir uns ja hier schon beschäftigt haben im Podcast mit einigen Folgen, also Savitri Devi zum Beispiel oder unser Freund, unser südamerikanischer Miguel Serrano, der südamerikanische chilianische Diplomat, der dann in der Wewelsburg saß und da okkulte Rituale durchgeführt hat in seiner Meinung nach auf den Spuren der SS und Himmlers. Und ja, über dieses Bild würde ich heute gerne ein bisschen ausführlicher reden, weil das tatsächlich in der Öffentlichkeit angekommen ist wie nie, aber in der historischen Forschung auch gleichzeitig umstritten ist, wie vielleicht noch nie.
Richtig.
Als Erzählung. Und da sehe ich so eine Auseinanderklaffen von öffentlicher Wahrnehmung und populärer Darstellung und rechter Selbstdarstellung und historischer Forschung auf der anderen Seite. Und diesen Graben, der wird mit jeder weiteren Doku über die Wewelsburg, die auf ZDF Info läuft, größer.
Ja.
So. Und wir tun unseren kleinen Beitrag jetzt vielleicht heute, diesen Graben etwas wieder aufzufüllen oder zu schließen. Das wäre meine Hoffnung.
Ja, das kann ich mich anschließen. Ja, weil es dieses, wie du jetzt gesagt hast, diese Selbstinszenierung auch jetzt der rechten Szene als esoterische oder okkulte Bewegung, ja, das dem war halt einfach nicht so. Also um jetzt mal anzufangen mit einer allgemeinen Einordnung. Also man kann ja nicht sagen, dass zum Beispiel die Führung der NSDAP und später dadurch ja auch die des Deutschen Reiches so eine homogene Einheit war, die dann die gleichen Ziele, also im Gleichschritt die gleichen Ziele verfolgt hat. Ich würde die NS-Führung zur damaligen Zeit, also schon in der sogenannten Kampfzeit, also vor 33 und auch danach, eigentlich gern als verdammt große Schlangengrube bezeichnen. Also das war tatsächlich mehr oder weniger ein jeder gegen jeden. Es wurde also quasi um die Aufmerksamkeit für seine Projekte bei Hitler gebuhlt und es war im Endeffekt ein mehr oder weniger Hauen und Stechen um die Aufmerksamkeit Hitlers, um Ressourcen und so weiter und so fort.
Das erinnert mich immer an so einen Feudalstaat ein bisschen, wenn ich darüber lese, ne, wie da untereinander konkurriert wurde um die Aufmerksamkeit des Führers in diesem Führerstaat dieser Zuschreibung von Göttlichkeit und Übermenschlichkeit und so weiter. Das Einzige, worin sich alle quasi einig waren, war ihre Verehrung für Hitler.
Ja,
unterschiedliche Ausprägungen. Wenn wir jetzt mal Röhm und die Kampfzeit auch mit reinnehmen, ja auch weniger. Und wir hatten noch, nach dann 36 auch weniger Widerständler zunehmend in der Partei. Oder 34 war die Nacht.
Genau. Und das war natürlich ja auch eines der besten Beispiele, wie von Seiten der SS, von Seiten Himmlers dann die SA mehr oder weniger ja ausgeschaltet wurde und dann eben die SS an Platz 1 innerhalb der Parteistrukturen dann auch gelangt ist. Und wie gesagt, so muss man sich das einfach vorstellen. Und so war es dann eben auch, was diese Esoterik geht. Da hat es auch verschiedene Flügel gegeben. Zum Beispiel auf dem pro-esoterischen Flügel waren dann auf jeden Fall Rudolf Hess, der Stellvertreter des Führers, wie es so schön heißt. Der hat auf jeden Fall, war sehr esoterikaffin, war also auch sehr alternativmedizinisch unterwegs. Also der war sehr großer Anhänger der Homöopathie. Astrologie war dann eben ein großes Ding bei ihm. Und dadurch, dass er ja in Alexandria geboren wurde, hat er also in der NS-Führung dann den Spitznamen der ägyptische Yogi gehabt. Und wie gesagt, zu diesem Flügel hat dann auch noch Heinrich Himmler gehört, der ja in seiner SS diesen schwarzen Orden gesehen hat. Im Endeffekt, ja, die Nachfahren, der so ein bisschen von Hagen von Tronje in dieser Beziehung mit rein und der eben so was so unter schwarze Sonne Okkultismus oder schwarze Sonne Mystik zusammengefasst wird, was er da eben, das hat ihn so beseelt. Und das waren so die zwei Hauptprotagonisten, die pro-Okkultismus, pro-Esoterik waren. Und auf der anderen Seite waren dann eben Menschen wie Josef Goebbels. Josef Goebbels war ein ganz großer, also alles, was Esoterik, Okkultismus, auch Alternativmedizin und so weiter, komplett abgelehnt. Und ist auch dagegen propagandistisch vorgegangen. Oder auch wie Martin Bormann, der Sekretär Hitlers, hat also jede Form von irgendwelchen esoterischen Bewegungen komplett abgelehnt. Und ja, das waren so die zwei Hauptflügel, was dann der Rest, also die haben dann so mehr oder weniger abwartende Haltung dann gehabt. Also nicht Mitläufer, aber neutrale Personen.
Unentschieden zwischen den Fronten.
Richtig, ja.
Oder neutralere, mit einer Tendenz meistens natürlich, je nachdem, aber die jetzt nicht so ganz klar einen der Flügel als Hardcore als Hardliner irgendwie zuzuordnen waren.
Richtig, richtig, ja. Ganz genau.
Es gab ja auch noch andere es gab also diese Esoterik, Nicht-Esoterik, Bruchstelle zwischen der Nazi-Führung ist ja auch nur eine von vielen.
Ja, ja.
Also es ist ja, ne, also das ist, muss man dabei auch immer wieder sagen, das ist nicht das Einzige, was die gespalten hat, war jetzt die Frage, wie man mit Esoterik oder alternativer Medizin umgehen soll, sondern es gab ja natürlich auch die ganz andere Diskussion über die Wichtigkeit von Tierrecht im Nationalsozialismus, ja, oder all diese Sachen. Ne? Also da gab es ja auch wieder Leute, die dann gesagt haben, ja, ist ganz wichtig oder weniger wichtig oder immer wie in allen politischen Bewegungen natürlich. Was gerne außen vor gelassen wird, weil man eben rückwirkend ein bisschen diesem Mythos des Führerkultes aufsitzt, wo in einem Führerstaat eben alles scheinbar in eine Richtung geht, alles einheitlich gerichtet ist. Und wenn man sich das dann so anschaut, wie das in der Propaganda demonstriert und nach außen hin repräsentiert wurde, hat man den Eindruck, es hätte keinen Zwist in der Familie gegeben, im engeren Kreis, aber den gab es auf jeden Fall. Nicht nur so bekannterweise zwischen SS und SA, sondern auch auf ganz anderen Flügeln und auch generell unter den verschiedenen Generälen dann wieder die Hackordnung und so. Also da kann man quasi in jedes Untermetier nochmal reinschauen, in der Bürokratie auch, und du hast da solche Fälle. Was du gerade angesprochen hast, was ich sehr spannend fand, bei diesen Flügelgeschichten, ich habe mal noch rausgesucht, quasi belegbare Einflüsse von esoterischen Ideen auf den Nationalsozialismus. Und was ich da quasi ergänzend noch dazu sagen würde, wäre Walter Daril, der da in seinem Rasse- und Siedlungshauptamt eben viel mit Blut- und Bodenmystik und so gearbeitet hat und da auf jeden Fall auch eher, ne, Tendenz ganz klar esoterische Ecke, und Alfred Rosenberg, der natürlich auch mit seiner Art der Rechtfertigung und seinen Schriften ja immer wieder argumentativ auch in diese Richtung
ist. Also, ja, gerade Rosenberg war ja dann auch so der Ideologe dann, oder sagen wir mal so ein bisschen Chefideologe in Anführungszeichen, was dann die NS-Bewegung angeht. Was interessant ist, ist die Ambivalenz von Hitler selber in dieser Geschichte. Also er war zwar durchdrungen von dieser wagnerschen Germanenmystik, sage ich jetzt mal, also wegen der Nibelungen und so weiter. Also davon war er sehr beseelt, war er sehr, sehr durchdrungen eben. Aber ja, das hat sich auch in den 20er Jahren dann viel immer im Dunstkreis von solchen Organisationen wie der Thule-Gesellschaft oder von der Ariosophie rumgedrückt, aber er war nie nirgends Mitglied. Er war immer nur so am Rande, so stehend, so mehr oder weniger Zuschauer. Also er war irgendwie dabei, aber auch wieder nicht. Also das hat ihn schon ein bisschen angezogen, aber den letzten Schritt ist er dann immer nie gegangen, dass er da zum Beispiel Thule-Gesellschaft Mitglied geworden ist. Also er muss wohl bei einigen Veranstaltungen Mitglied dabei gewesen sein. Aber er ist nie Mitglied geworden. Und ja, also, und diese Esoterik bei Hitler ging immer nur so weit, wie es eben auch den realen politischen Bedingungen gedient hat. Also wenn es dann irgendwann mal nicht mehr dienlich war, wie dann später beim Englandflug von Hess, wo wir dann auch noch dazu kommen, dann war das schon sofort wieder vom Tisch. Und da war dann sämtlicher Wagner vergessen, mehr oder weniger. Also das ist dann auch schon so.
Ja, es war, solange es richtig war und solange man es als dienliches Mittel, um seine Ziele zu erreichen, opportunistisch irgendwie nutzen konnte, war es gut und schön, aber im Endeffekt war er nicht so, sein Herz hing nicht so sehr daran, wie das von Hess zum Beispiel, der ja wirklich da Gläubiger war. Auch Anthroposophie sehr gläubig und interessiert an steinerschen Ideen und Idealen. Und
richtig.
Hess persönlich. Und auch Himmler hat sich ja sehr für die biodynamische Landwirtschaft interessiert, auch nach dem Englandflug, vor allem in Bezug auf Osteuropa und die Neuordnung mit dem von Daree, mit dem Reichssiedlungsamt eben, dass man da biodynamische Wehrdörfer errichtet in Osteuropa und da quasi die neue, also wie erschließe ich mir diesen Lebensraum quasi anthroposophisch?
Also die Anthroposophie war bei denen, gerade bei Hess und Himmler, auch sehr, sehr prägend. Und
ist ja auch die deutsche Form der Theosophie,
richtig,
wie wir gelernt haben, so in unseren Folgen auch nochmal.
Richtig.
Also Es ist ja Theosophie, also ohne, dass jetzt da Frauen groß Führungs-, also naja, gut, Frauen waren schon okay bei Steiner, durften auch Führungsrollen übernehmen, also gerade wenn es in der Medizin ja war, seine Kooperationspartnerin da war ja Medizinerin, aber er war ja schon sehr dagegen, dass Annie Besant in die, quasi dann die dritte Führerin der Theosophischen Gesellschaft in Adya in Indien wurde,
ja.
Dass sie eben auch in den Akasha-Chroniken lesen konnte und das war ja, und dann das Ganze eben so ein bisschen deutschtümlich einzuordnen und ganz spezifisch deutsche Sagen da noch mit reinzunehmen und auch seine Sprachordnung, dann eben das französische, eine ungesunde, bastardisierte Sprache ist im Vergleich zum reinen Deutschen und so. Also das sind jetzt keine Sachen, die Blavatsky so geschrieben hat, sondern das sind dann Erfindungen von Steiner, die auf der Basis aufbauen und da eben ganz viel Deutschtümelei da hinzufügen.
Richtig, und das hat ja dann auch zum Bruch zwischen der in der Theosophischen Gesellschaft geführt, dass sich eben Steiner mit seiner Anthroposophie abgespalten hat. Dass er eben mehr so diese eurozentristische Sichtweise mit der, mit Jesus als großem Messias gesehen hat, während ja die Theosophie dann mehr diesen indischen Weg, sag ich jetzt mal, eingeschlagen hat und da ihren eigenen Messias sich gebastelt hat.
Ja, also genau, die Theosophie, ja. Und dann in der Krishnamurti-Folge muss auch irgendwann kommen.
Ja.
Ist bei uns in Planung. Ich versuche noch einen Freund zu überarbeiten, der großer Krishnamurti-Fan ist, dazu zu mir im Podcast zu kommen, aber er will nicht, weil er Angst hat, dass ich böse Sachen über seinen Lieblingsphilosophen / Heiligen erzähle. Deswegen.
Ja, das ist immer Krishnamurti. Ja, das ist immer die Gefahr, dass man dann über seine Idole dann vielleicht auch mal was ein bisschen Negatives hört.
Ja, also wenn man irgendwelche Idole hat, sollte man über die keinen Geschichtspodcast machen. Das ist auf jeden Fall die Methode, alle seine Idole zu verlieren. Du hast gerade zwei spannende Sachen angesprochen gehabt, nämlich einmal die Ariosophen und dann den Englandflug. Oder vielleicht können wir die zwei Punkte jetzt nacheinander besprechen. Vielleicht erstmal die Ariosophen, wir fangen vorne an. Der Einfluss der Ariosophie auf den Nationalsozialismus. Vielleicht ganz kurze Einordnung für die Leute, die unsere Ariosophie-Folgen noch nicht gehört haben oder deine Blogartikel zum Thema Ariosophie noch nicht gelesen haben. Was ist Ariosophie und was hat das mit Nazis zu tun?
Ja, also die Ariosophie war im Endeffekt die Verknüpfung der Theosophie auf der einen Seite und ebenso dieses arisch-germanischen Wesensglaubens, sage ich jetzt mal. Und da gab es dann eben diesen Jörg Lanz von Liebenfels und den Guido von List, die aus diesen beiden Teilen so eine arisch-germanische, mehr oder weniger Religion zimmern wollten. Und die hat einen sehr großen Einfluss auf die Nazi-Führung eben gehabt, weil also wir wissen, dass das Himmler zum Beispiel sehr stark in diesem Umfeld dieser Ariosophen immer gewesen ist. Oder dann auch jemand wie Karl Maria Willigut oder Wilhelm Wulff, die ja dann auch...
Genau darauf wollte ich hinaus, dass nämlich Himmler ja selbst Ariosophen angeheuert
hat. Richtig,
so.
Richtig.
Also das ist eine persönliche, nicht nur die Thule-Gesellschaft, als so ein bisschen ideologische Fortführung der Ariosophen, die dann quasi wieder eine andere Geheimgesellschaft ist. Aber Himmler, der quasi direkt 1:1 nachweislich jahrelang mit Karl Maria Willigut rumhängt und sich überlegt, wie groß die Germanen doch waren und wie cool doch alles in ihrer Fantasy-Vergangenheit war.
Ja.
Das finde ich eine der absurdesten Episoden der ganzen Sache.
Übrigens, Willigut hat sich ja auch diese schwarze Sonne ausgedacht. Und
ganz, ganz wichtiger Punkt, genau, also Willigut war, lass uns ein bisschen kurzen Abstecher zu Willigut machen, wenn ich find das eine Person, die bis jetzt viel zu kurz gekommen ist, vor allem bei uns im Podcast.
Gerne.
Und generell, zu dem müsste man eine eigene Folge mal machen, aber wir können gern kurz, ich finde jetzt gern abschweifen, wir müssen nicht durch die Ariosophen hetzen. Karl Maria Willigut, ein Ariosoph in der SS, der nannte sich selbst Weißtor unter anderem und hat eben selber reklamiert, dass er über seine seherischen Fähigkeiten Zugriff auf uraltes germanisches Wissen hätte. Und neben der schwarzen Sonne hatte er auch den berühmten Totenkopfring der SS.
Also man muss dazu sagen, er hielt sich ja selbst für einen letzten Abkömmling aus Atlantis. Deswegen
auch diese Sache mit der Atlantis-Mythos, dass der Atlantis-Mythos bei ihm quasi in den Ärztekreisen irgendwie heutzutage noch so verwurzelt ist, ist quasi, Blavatsky hat es schon irgendwie angefangen, aber dass es dann richtig bei den Ariosophen mit aufgeht und so, ist schon so ein bisschen Guido von Liszt plus Karl Maria Willihut.
Ja, ja, ganz genau. Und dafür hat er ja auch in Österreich, wo er eigentlich herkam, in der Psychiatrie gesessen, wie man es heute ausdrücken würde, und wurde von seiner Familie auch entmündigt. Daraufhin ist er nach Deutschland geflohen und hat sich dann eben in dieser ariosophischen Szene, sage ich jetzt mal, hat er sich da ja einen gewissen Namen gemacht mit seinen Ideen. Und da ist er dann eben auch in Kontakt mit Himmler gekommen. Und die beiden haben sich dann so mehr oder weniger diesen rassistisch-völkischen Sumpf, Blut- und Bodenmythologie und so weiter ausgedacht. Und also schon 33 sind die ja zusammen, mehr oder weniger zusammengekommen. Und ja, also hat man sich auch drüber schon lustig gemacht. Also in den...
Ja, und Willihut war im Ersten Weltkrieg halt aktiv, hat sich da irgendwie verdient gemacht und ist dann direkt in so einem, also als Sturmbannführer, glaube ich, eingestiegen, also so im Rang von einem
Oberst. Ja, ja.
Hatte dann auch eine hohe Position. Für 6 Jahre lang war der für irgendwelche Forschung in der SS also offizielle Stelle bezahlt, hat er sich da quasi dann seine Fantasien ausgearbeitet. Ja. Als letzter Atlanter und ist damit sicherlich auch mit einer derjenigen, die das Bild der esoterischen SS nachhaltig extrem geprägt hat. Julius Evola war ja auch mal kurz in der SS. Das ist sicherlich noch eine andere Person, die schriftstellerisch da ihren Beitrag geleistet hat. Aber wenn wir uns eben die Symbolik davon anschauen, er hat auch ja, Willihut war ja auch großer Runenentwerfer und hat sein eigenes Runenalphabet entworfen. Das heißt, die SS-Rune an sich, der Einfluss davon geht halt auch auf die Ariosophen im weitesten Sinne dann zurück und wahrscheinlich spezieller auf ihn konkret. Es gab ja noch diesen, Herr Guido von Liszt hat ja auch seinen eigenen, haben auch immer dann damals schon Urkunden in Runenschrift ausgestellt bei sich im Verein. Waren ja auch schon große Runenlarper.
Und wie gesagt, die haben dann eben auf die, man muss dazu sagen, also die haben sich dann 1934 hat dann Hitler die Wewelsburg in der Nähe von Paderborn für die SS mehr oder weniger requiriert von der Gemeinde für eine Reichsmark auf 100 Jahre oder was gemietet. Also, und
wie man das so macht als Diktator.
Ja. Und die sollte dann so als Gralsburg ausgebaut werden. Und da gab es dann zum Beispiel auch eine ganze Forschungsgruppe auf dieser Wewelsburg, die dann im Endeffekt die historische Wahrheit so lang umarbeiten sollten, bis sie in diese arisch-germanische Mythologie gepasst haben. Also auch dieses ganze Germanenbild, das wir heute haben, das stammt zum großen Teil noch aus dieser Zeit. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Und in dieser Wewelsburg gibt es eben den Gruppenführersaal. Ist also ein runder Saal in einem Turm. Und das sollte im Endeffekt das spirituelle Herz des Schwarzen Ordens SS sein, wo dann eben...
Die wollten als Gralsritter schön da quasi, das ist so ein bisschen die Idee, die... Aber
wo quasi Himmler als König Arthur mit seinen Rittern, also seinen Oberführern, dann sitzt. Und in diesem Saal gibt es auf dem Boden ein Mosaik, ein Ornament, das eben auch Willihut sich ausgedacht hat. Das ist die sogenannte schwarze Sonne. Die schwarze Sonne, das sind so 12 SS-Runen im Kreisturm angeordnet, kann man sich überall im Internet natürlich anschauen. Und die gehen, also wenn man Willihut folgt, ist es ein uraltes arisch-germanisches Symbol, das schon die Wikinger auf ihren Schiffen hatten, was der Geier auf ihren Schilden und so weiter. Tatsächlich hat er sich das aus dem Hut gezogen, hat sich es ausgedacht. Also man findet vorher keinerlei Nachweise von diesem Symbol. Vor ich glaube, 36 ist es dann eingelassen worden in diesen Boden. Und das geht tatsächlich zurück auf irgendwelche, ja, da hat er sich inspirieren lassen von irgendwelchen Schmuckschnallen, also so Grabfunden, die so ähnlich ausgesehen haben. Und die hat er dann so ein bisschen modifiziert und hin und her geschoben. Und das war dann die sogenannte schwarze Sonne, also das Zentrum, das spirituelle Zentrum des SS-Ordens, des Schwarzen Ordens auf Erden, mehr oder weniger. Und jetzt heutzutage, das ist nach 1990, ist es ja sehr populär geworden, einfach als
beliebtes Nazi-Tattoo,
als Stellvertreter fürs Hakenkreuz im Endeffekt, kann man sagen. Das Hakenkreuz ist verboten, die schwarze Sonne nicht. Fragen sich auch viele, warum. Und das habe ich eben auch recherchiert. Es geht eben darum, dass die schwarze Sonne ja kein damals allgemeingültiges oder sehr bekanntes Symbol der NS-Bewegung war. Das haben ja nur im Endeffekt dieser eingeweihte Kreis auf der Wewelsburg gekannt. Und deswegen ist es damals auch nicht, nach dem Kriege auch nicht verboten worden.
Und zu geringe Verbreitung, richtig, zu geringe Bekanntheit, auch nicht auf irgendwelche Uniformen getragen wurden, die Verbrechen verübt haben und so dementsprechend, genau, es gibt da eben diesen den Welpenschutz für neue Symbole so, sozusagen, der greift.
So ähnlich, also ich meine, selbst damals, wenn man irgendeinen normalen SS-Mann irgendwas über die schwarze Sonne gefragt hat, hätte der wahrscheinlich mit größerem Unglauben dann, oder wenn es ein Franke war, hätte er gesagt, hä?
Ja. Hä, was?
Und von daher...
Aber das ist, glaube ich, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, den du jetzt ansprichst. Der normale SS-Mann hatte damit wahrscheinlich wenig zu tun, abgesehen, dass eben auf der Wewelsburg einmal im Jahr oder regelmäßig, keine Ahnung, dann so Hochzeiten, so germanische, für die SS, also die SS-Mitglieder irgendwie abgehalten wurden nach so einem pseudo-germanischen Ritus und so. Ja. Also da so diese Idee, dass irgendwie so als die Wewelsburg da irgendwie priesterlich und für Hochzeiten genutzt wird im Nazi-Kontext, war auf jeden Fall ein Ding. Aber ansonsten glaube ich jetzt, gibt es keine Nachweise so richtig dafür, dass das in eine breitere Gruppe, also in eine weitere Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, der SS oder der Nazis allgemein, geschweige denn der deutschen Öffentlichkeit, irgendwie gelangt sei. Ne? Und das finde ich daran eben sehr spannend, dass wir rückwirkend dadurch, dass das nachträglich so populär wurde, diese Erzählung der esoterischen Nazis, und weil das so eine anziehende Idee ist, und da kommen wir gleich noch zu auch, dadurch haben wir so ein bisschen, also gibt es eben sehr, sehr sensationalistische Dokus und andere Bücher, die versuchen, das hochzuspielen.
Ja.
Und tatsächlich ist es quasi nicht so, dass die Ariosophen allein irgendwie die NSDAP geprägt hätten, so, sondern es gibt da Einflüsse auf jeden Fall nachträglich, und es gibt auch diesen esoterischen Flügel. Aber es ist eher so, dass die Ariosophie und die Nazi-Bewegung aus so einer breiteren historischen Entwicklung im deutschsprachigen Raum entspringen, wo Deutschtümelei, Antisemitismus und viele dieser Ideen ja sowieso en vogue und in breiten Teilen vor. Also wir sehen da so eine Art Institutionalisierung von etwas, was es schon gibt. Ähnlich wie wir bei der Gründung der theosophischen Gesellschaft eine Institutionalisierung von okkulten, esoterischen Interessen der Öffentlichkeit gibt, die es auch schon seit 50, 60 Jahren zu der Zeit en vogue sind unter den Reichen in der Oberschicht und so. Und dann irgendwann wird da eine Institution gegründet. Irgendwann findet sich jemand, der sagt, da mache ich mal hier, das wird mal meins jetzt hier. Diese Energie bündel ich und mache Geld draus. Oder schlag politisches Kapital da draus. So. Und ansonsten hätte das ja auch nicht funktioniert, glaube ich. Hätten nur die Ariosophen eine Partei gegründet, hätte die keiner gewählt. Wenn das nicht...
Da wäre das einfach zu abgedreht gewesen, glaube ich. Die Ariosophen haben diesen politischen Realismus gebraucht, den die Nazis hatten, die dann eben die wirtschaftliche Situation und so weiter und so fort oder die Umstände dieser Weimarer Republik dann genutzt haben, um das mit zu transportieren. Und umgekehrt hat die Ariosophie den Nazis einen gewissen Überbau gegeben, weltanschaulichen Überbau. Und man sieht ja auch zum Beispiel, wie das verfangen hat bei den Reichsparteitagen zum Beispiel, bei diesen Inszenierungen, dem Lichterdom, wie dann diese Volksgemeinschaft dann inszeniert wurde und so weiter. Ja, das sind durchaus okkultistisch anmutende Inszenierungen. Aber wie gesagt,
Und Inszenierung ist da, glaube ich, ein zentraler Begriff, weil gerade, also was auf jeden Fall Jörg Lanz von Liebenfels, Guido List und Hitler alle drei geteilt haben, war ihre Liebe für theatralische Inszenierung. Und das als Einfluss, auch losgelöst von den, das finde ich sehr spannend eigentlich, das habe ich noch nirgendwo gelesen, aber dass quasi einfach die Idee der theatralischen, des Schauspiels von Geschichte und so, quasi ja auch eine etwas stark Ariosophisches ist, was wir wiederfinden bei den Nazis. Finde ich einen sehr spannenden Gedanken von dir.
Nee, aber wie gesagt, man merkt ja, dass dann gerade auch für Hitler diese Inszenierung sehr wichtig war. Man kennt ja diese Bilder, die er da in den 20er oder in den späten 20er Jahren, glaube ich, hat machen lassen, wo er da seine Posen für die Reden dann einübt und sich das dann eben so in Fleisch und Blut übergehen lässt. Ja, das ist Inszenierung, das ist Theater fürs Volk im Endeffekt, dass eben dieser kraftvolle Führer dann dargestellt wird und den man sein Schicksal als deutscher Mensch quasi anvertrauen kann. Und das hat alles, wie gesagt, diese Inszenierung der Volksgemeinschaft. Ich meine, wir müssen es uns ja zum Beispiel bei den Reichsparteitagen eben anschauen. Da kommt man zusammen mit seinem SA- oder SS-Sturm. Man reist da an, gemeinsam mit vielen tausend anderen Gleichgesinnten im Zeltlager, in so einer Fahrtenlager-Romantik, sage ich jetzt mal, die Aufmärsche, diese Lichterdom-Inszenierungen, dieses gemeinsame Erleben des Nationalsozialismus quasi. Das hat ja auch, denke ich, dafür gesorgt, dass eben die Teilnehmer dann wirklich von diesem Denken durchdrungen worden sind auch.
Das ist auch das, was bei den Leuten dann hängen geblieben ist teilweise ja gerne. Also wenn ich meine Uroma gefragt habe, wie es im Bund Deutscher Mädels war, dann hat die erzählt, es war die schönste Zeit ihres Lebens, weil sie musste nie so wenig arbeiten und durfte so viel mit ihren Freundinnen Zeit
verbringen
wie
damals.
Ja. Das ist quasi das, was sie nachträglich so mit 90 noch davon, also ohne kritische Hinterfragen, Inhalte oder irgendwas, sondern das war die schöne Zeit quasi. Und dieses Gemeinschaftsding, diese Inszenierung von Gemeinschaft ist natürlich auch was extrem Mächtiges, was die Nazis als Massenbewegung ja schon auch immer angestrebt haben. Ja, so viele Anleihen von der Linken, das hat ihnen ja sehr imponiert an der linken Bewegung vor allem auch. Das fand ja Mussolini auch an der linken Bewegung in Italien damals so spannend, dass sie es quasi schaffen, so viele Leute zu mobilisieren mit ihren Ideen und diese Idee einer Massenpartei, die aber nicht links ist, das war ja so die Gründung des Faschismus.
Aber wo ich nochmal darauf zurückkommen wollte, im Rahmen dieser schwarze Sonnenmystik, wie gesagt, auch das ist ja, wie gesagt, vieles ist dann ja erst nach dem Krieg so richtig zusammengebastelt worden, sage ich jetzt mal. Also da gab es einen Herrn, den wir auf jeden Fall erwähnen müssen, den ehemaligen SS-Oberscharführer Wilhelm Landig.
Der Wiener Zirkel.
Der hat in den 50er Jahren hat er dann eben so einen esoterisch-neonazistischen Zirkel, wie du sagst, unterhalten, wo dann eben die ehemaligen Nazis mehr oder weniger ihre Wunden geleckt haben und weiter so an dieser ganzen großen Nazi-Mystik gebastelt haben, um da den Verlust ihres Staates mehr oder weniger dann zu kompensieren. Und da stammt dann eben aus dieser Zeit stammt dann eben auch diese schwarze Sonnenmystik, die dann in diesen Zirkeln schon damals kursiert hat und dann ab 1990 dann erst richtig durch diesen Roman Die schwarze Sonne von Tashi Lunpo bekannt geworden ist. Oder dann auch dieses Reichsflugscheiben-Thema.
Vrielkraft,
ganz genau.
Da auch.
Da, wie gesagt, das stammt alles aus dieser Nachkriegszeit einfach. Und das hat, wie gesagt, da haben sich dann eben so diese beinharten alten Nazis zusammengefunden und haben da so ihren Stiefel weitergemacht. Das ist unterm Tag waren die ganz normale Arbeitnehmer, was weiß ich, im öffentlichen Dienst oder bei irgendwelchen Firmen oder was. Und abends sind die dann zusammengekommen und haben sich dann über die Friedelkraft und die Reichsflugscheiben und Neuschwabenland und was der Geier was unterhalten.
All die Verschwörungstheorien, die uns heute lieb und teuer geworden sind. Ich hab zu Landig ein kleines Zitat rausgesucht, auch in Vorbereitung, aus einem Artikel von Julian Strube, der an der Uni Göttingen Esoterik und Sachen forscht und da sehr gute Artikel zu publiziert. Shoutout an Julian Strube, wenn er das hier hören sollte, komm gern auch, fühl dich eingeladen. Also die Einladung jetzt hier direkt ganz offiziell beim Podcast, Julian Strube, darf sehr gern auch mal dazukommen und sich mit uns hier drüber unterhalten, wenn er Lust hat. Ich glaube, das wäre sehr ergiebig auch. Und ich lese kurz ein kleines Zitat aus einem Artikel von ihm zu Landig vor, weil ich das so schön fand. Ja, sowohl Landig als auch Mund waren Mitglieder der Waffen-SS niederen Ranges. Sie entwickelten in ihren Publikationen das Bild einer esoterischen SS, die sich nach dem Krieg angeblich in unterirdischen Basen unter den Polen zurückgezogen habe und über weit fortgeschrittene Waffentechnologie verfüge. Diese stütze sich auch auf esoterische Prinzipien wie die fiktive Frielkraft. Damit nahmen sie Bezug auf ältere Hohlweltvorstellungen sowie auf die in esoterischen, insbesondere in theosophischen Kreisen entwickelte Vorstellung von spirituellen Weltzentren namens Shambhala und Agartha. In diesem Zuge dehnten die Wiener Autoren das Reich des Guten, in dicken Anführungszeichen, auch auf die babylonischen Zivilisationen Indien, Tibet und Japan aus, deren Vertreter dem Leser in den unterirdischen SS-Basen und während der Abenteuer der Protagonisten immer wieder begegnen. Die Streitkräfte jeder Basen operieren unter dem Symbol der schwarzen Sonne. Und es ist in diesem Zusammenhang der wohl bizarreste Aspekt dieses esoterischen Neonazismus. Und es ist in diesem Zusammenhang der wohl bizarreste Aspekt dieses esoterischen Neonazismus entwickelt worden. Schon in den 1950er Jahren hatte Halig die seit 1947 aufsehenerregenden UFO-Sichtungen mit geheimer SS-Technologie in Verbindung gebracht. Und im Laufe der Zeit wurde eine umfangreiche Ufologie entwickelt, die sich um die sogenannten Flugscheiben drehte. Diese etwa V7 genannten Geräte machten sich die esoterische Frielkraft anscheinend zunutze, die aus der schwarzen Sonne emaniere. Letztere erhält somit eine esoterische Dimension, die weit über ein simples Hoheitszeichen hinausgeht. Es wird quasi, daraus wird ein etwas zum Kraftgenerieren der Frielkraft, die nur die quasi eingeweihten Atlanter und Nazis nutzen konnten. Und wir sehen hier quasi eine Weitererzählung theosophischer Sci-Fi-Ideen unter einem verbitterten Aspekt eines verlorenen Krieges von SS-Mitgliedern, die jetzt da quasi ihren Cope in Fantasy verarbeiten und damit all diese Theorien schaffen. Erinnert mich ein bisschen an Fomenko, der den Zusammenbruch der Sowjetunion ähnlich verarbeitet in seiner neuen Chronologie und seinen Theorien zur russischen Horde. Aber ja, das ist der Ursprung von diesen ganzen bekannten Theorien, die wir quasi da heute haben. Einiges recyceln sie natürlich auch. Also nicht so, als wäre der Wiener Zirkel da jetzt diejenigen, die das alles erfunden haben. Zum Beispiel die Idee der Friedelkraft geht länger, hat eine weitere Geschichte. Und die Idee, dass die Nazis eine geheime Friedelgesellschaft hatten, wurde tatsächlich von Franzosen in den 60ern erfunden, von so zwei Hippie-Journalisten, Louis Poel und Jacques Bergier, die Le Matin de Machisien geschrieben haben. Und das Buch habe ich mal vor ein paar Wochen wieder gelesen. Ich weiß nicht, hast du mal reingeschaut?
Ja, natürlich. Wenn ich da ganz kurz mal einen Werbeblock einschalten darf. Ich habe ja ein Buch zur Neuschwabenland-Thematik geschrieben von Eisnazis, Reichsflugscheiben und geheimen U-Booten. Und da habe ich mich ja dran gemacht, die ganzen Verschwörungstheorien, die es um diesen ganzen, um diesen Komplex dann Neuschwabenland gibt, zu debunken, wie man heutzutage so schön sagt. Und da habe ich dann ja mich mit diesen ganzen, erstmal mit den Quellen, also mit den Behauptungen auseinandersetzen dürfen. Und da war eben dann auch, ja, dieses nette Machwerk dann dabei.
Ja. Ich fand es sehr spannend. Also es ist unglaublich wirr, wie das so oft ist bei solchen Büchern. Also es liest sich auf jeden Fall wie das Erstlingswerk von jemandem, der sehr experimentell auch noch unterwegs ist. Und die beiden Autoren haben ja dann später auch tatsächlich so Sci-Fi-Zeitschriften ausgegeben und sind dann tatsächlich aus dem historischen Kontext immer weiter raus und haben gesagt, okay, wenn das jetzt so angegriffen wurde von zeitgenössischen Autoren, dass wir hier die quasi Nazi-Sci-Fi schreiben, dann schreiben wir einfach andere Sci-Fi, so unter dem Motto ein bisschen. Aber es ist ganz spannend, dass im Vorwort zu dem Buch er so viel über seinen Vater redet, fand ich. und es irgendwie mit dem quasi dem Glauben seines Vaters nach dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg, dass sie in der wichtigsten Zeit der Menschheitsgeschichte leben, irgendwie zusammenhängt. Und dann wird super viel über Alchemie geschwafelt und es geht erst ganz gar nicht um die Sachen, die eigentlich interessiert haben.
Ja. Also,
ich finde Alchemie auch super spannend, aber jetzt nicht ihn als Quelle tatsächlich. Das war tatsächlich sehr, sehr wirres Gerede über Alchemie. Und dann haben sie da drin aber eben die These aufgebaut, dass die NS-Führungsriege versucht hätte, eben Allianzen mit übernatürlichen Mächten einzugehen und ja, dass es da eben diesen Bund der Vril-Gesellschaft gegeben habe und die Loge der Brüder vom Licht. Und die Vril-Gesellschaft selber habe dann wieder enge Kontakte zur Theosophischen Gesellschaft, den Rosenkreuzern und der Thule-Gesellschaft unterhalten. Und da wird es dann quasi alles in so ein Netz von tatsächlich existierenden Gesellschaften eingebunden. Aber es gibt keinerlei Beweise für diese Vril-Gesellschaft historisch, abgesehen von diesem Hippie-Klassiker aus den 60er, der tatsächlich danach super populär wurde in Frankreich und auch im englischen und deutschsprachigen Raum. Also wenn man so in der 69er Jahren Gegenbewegung unterwegs war und so nach dem dritten Joint von seinem Freund ein Buch gereicht wird, ey, lies mal das, dann war das vielleicht dieses Buch.
Interessant ist ja, dass diese Vril-Erzählung ist ja tatsächlich, ja, hat sich ja ein englischer Autor ausgedacht. Edward Bulwer-Lytton hieß der gute Mann und der hat ja einen Roman geschrieben, wo dann ja auch so wiederentdeckt wird, eine, ja, wie möchte ich sagen, eine Gesellschaft von Übermenschen, die von einer geheimen Kraft da oder Lebenskraft dann durchdrungen sind. Das Ganze findet in irgendwelchen Hohlräumen unter der Erde statt, also auch wieder so eine Abwandlung von der Hohlwelttheorie. Und da sitzen dann eben diese Frilia, heißt dieses Volk, also Fril-YA, Frilia. Und die haben dann, das sind dann also wirklich die ja, Übermenschen, die sich die arisch, wie man sich so den arischen Übermenschen dann so vorstellt. Und die werden dann aufgefunden von einer, ich glaube auch englischen Expedition, die dann irgendwelche Höhlen erkunden will und durch Zufall über diese Herrschaften dann stößt und die dann, ja, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, bequatschen will, dann doch überreden will, mit dieser Friedelkraft dann die Konflikte an der Obererde, der oberirdischen Erde dann zu befrieden. Und ja, die sagen dann also mehr oder weniger, nö, mögen wir nicht. Und ja,
wollen wir nicht, danke da.
Und
mir kauft nichts.
Interessant ist auch, dass die erste Auflage dieses Romans anonym erschienen ist, weil dieser Edward Bulwer-Lytton den Roman selber für so schlecht gehalten hat, dass er nicht seinen Namen damit in Verbindung gebracht sehen wollte. Erst wo er dann einen gewissen Erfolg in diesen esoterischen, spiritistischen Kreisen dann eben bekommen hat, dann hat er gesagt, na gut, die zweite Auflage, die darf dann unter meinem Namen erscheinen. Es ist ja auch bezeichnend, wenn schon der Autor sagt, ach nee, das ist nichts.
Meistens ist es andersrum, dass die Autoren ganz überzeugt sind von ihren Schriften und dann der Verlag oder der
richtig,
sagt,
da
müssen wir nochmal jemanden, der Erfahrung hat, mit Textstrukturierung drüber gehen lassen. Das ist ja lustigerweise bei Helena Blavatsky, also Unveiling of Isis, war ja tatsächlich eine extrem wirre Sammlung von Zetteln, die sie hier als Buch veröffentlichen wollte. Und dann gab es diesen Publizisten, dessen Name mir jetzt entfallen ist, der gesagt hat, ja, so geht das ja bei bestem Willen nicht. Und dann haben sich nochmal, glaube ich, irgendwie zwei Ghostwriter angesetzt, die Erfahrung hatten und haben daraus ein halbwegs stringentes Ding gebastelt. Und wenn man Unveiling of Isis liest, dann, Isis Veil heißt das Original. Unveiling of Isis ist die Gegenschrift, die
im Theotrophen
liegt. Wenn man die Originalschrift von Blavatsky liest, ist es immer noch ganz schön wirr. Aber ja, es ist auf jeden Fall, das ist schon die redigierte, offiziell überarbeitete, verbesserte Version, die wir haben. Ähnliches ist bei dem Buch hier The Chariots of God, of Gods von unserem lieben Verschwörungstheoretiker mit den Aliens,
Däniken.
Däniken hat auch unglaublich schlecht geschrieben und das Ganze wurde dann ja von einem ehemaligen SS-Mann, aber auf jeden Fall ehemaligen Nazi, der für einen Stürmer geschrieben hat, vorher überarbeitet. Und so wurde die Verschwörungstheorie von The Chariots of Gods, wie wir sie heute kennen, publiziert, nämlich in der extrem redigierten Stürmerfassung.
Ja,
da sind wir bei den Rechts, bei der Verbindung von Esoterik, Verschwörungsgeschichten, Erzählungen über Geschichte. Da ist auf jeden Fall eine große Überlappung zu sehen. So.
Und wie gesagt, es ist, ja, es ist einfach ein spannendes Feld, wenn man sich das so anschaut. Und man muss dann ja immer so sehen, ja, wenn wir nochmal auf diese Flügelkämpfe vom Anfang zurückkommen, Hitler hat es ja auch für sich genutzt. Der hat ja immer da mal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, dann mal da ein bisschen beschwichtigt und so weiter. Der hat es ja selber, um sich da in dieser Struktur zu festigen, hat der das ja durchaus zu nutzen gewusst. Also das ist ihm auch entgegengekommen, muss man sagen. Und man hat es ja dann gesehen, nach dem Englandflug von Hess, hat er ja auch keine Sekunde gezögert, um dann diese ganze Esoterik-Sache dann ja vom Tisch zu fegen. Jedenfalls offiziell. Und danach haben wir
ja den Englandflug von Hess, können wir gerne mal kurz zwei, drei Sätze zu verlieren, weil ich das eine extrem spannende Episode im Dritten Reich.
Ja.
Ganz kurze Kontextualisierung. Hess war quasi der große alte Kämpfer, der neben Hitler stand seit den 20er Jahren. Der als quasi der zweite Mann auch gehandelt wurde lange Zeit. Ihm hat Hitler auch Mein Kampf unter anderem mitdiktiert oder wie
ja.
war das? Oder hat,
ja.
Nee, Hitler hat selber geschrieben und das mit dem Diktieren ist, irgendwas war da mit dem Diktieren, was man euch gelernt hat, dass damit irgendwie
stimmt. Ja, es wird immer wieder kolportiert in der Festungshaft in Landsberg am Lech, hätte Hitler den Hess das Manuskript zu Mein Kampf diktiert, was dann ja auch so als also Mythenbildung dann im Endeffekt war.
Genau, aber tatsächlich hat Hitler selber geschrieben, oder wie ist der Stand?
Ja, ich gehe davon aus, ja, dass das...
Ja. Das ist Teil der... ähnlich wie Marquis de Sade und die tausende Reihe von Sodom, die anscheinend ja auf Toilettenpapier geschrieben wurden. Jetzt habe ich gelernt, dass die Bastille quasi sehr gute Einrichtung hatte und selber seinen Schreibtisch mitgebracht hatte und... da jeden Tag Wein von seiner Frau sich vorbei hat bringen lassen und jetzt nicht an Ketten hing, wie er das selber dann auch gerne und in der
Regierung
das gerne erzählt
hat. Hat man durchaus kommod gelebt, wenn man genügend Geld hatte. Das ist
und die meisten, die da einsaßen hatten, waren ja auch irgendwie aristokratische.
Die dann über die haben.
Ja, genau. Wie mag ich das bekannterweise. Aber und dann hat Hess aber eben diesen, sorry, zurück, ich spring zurück zum Englandflug. Ja. Von Marquis de Sade, der direkte Sprung. Aber Hess wurde dann 1933 eben Hitlers Stellvertreter und war ja überzeugter Antisemit, überzeugter Rassist, aber eben auch überzeugter Esoteriker und Anthroposoph und interessierter an all diesen Sachen. Und das hat ihn wahrscheinlich dann auch dazu bewegt, dass er 1941 um 18 Uhr von einem Messer, von einem Flugplatz bei Augsburg mit einer Militärmaschine abgehoben ist und nach England.
Warum? Am 10. Mai 1941 genau, weil da es ein Horoskop gegeben hat, das den 10. Mai als einen erfolgversprechenden Tag für die Reise im Interesse des Friedens gekennzeichnet hat, weil da der Vollmond und sechs Planeten im Zeichen des Stieres stehen sollen. Ich glaube, also wenn man sich dann so die spätere Geschichte anschaut, hat sich der Stier ein bisschen vergaloppiert. Das ist dann...
Ja, wobei er hatte ja schon, es war schon ein richtig guter Tag, weil er hat die Royal Air Force dann auf dem Flug auch abgehängt, als ehemaliger Pilot aus dem Ersten Weltkrieg. Trotzdem wurde er nicht abgeschossen, sondern ist dann selber abgesprungen.
Einfach. Ja, richtig. Richtung Schottland, ja.
Genau, Richtung Edinburgh. Und aber dieses Horoskop, das da gemacht wurde, führt natürlich danach bei der Untersuchung, oder danach kommt die SS bei der Untersuchung des ganzen Vorganges relativ schnell zu dem Schluss, dass das auf Einfluss von Esoterikern passiert ist. Oder
richtig.
Oder
richtig. Und wie gesagt, Moment, ich suche da gerade mal. Also es gibt einen schönen Eintrag vom 14. Mai 1941 von Josef Goebbels in sein Tagebuch, der dann übt.
Ah, ich habe es auch. Das habe ich. Es ist zu blödsinnig, so ein Narr war der nächste Mann.
Richtig, richtig. Ganz genau. Seine Briefe strotzen von einem unausgegorenen Okkultismus. Professor Haushofer und seine Frau, die alte Hess, sind dabei die bösen Geister gewesen. Und so geht es dann eben weiter. Ja, und wie gesagt, dann hat es dann ja noch in den Zeitungen hat es dann eben gestanden, dass dann eben Hess körperlich schwer gelitten hätte und dann die Zuflucht bei den Magnetiseuren, Astrologen und sonstigen Irrwegen gesucht hat. Und daraufhin hat man eben relativ schnell sämtliches esoterische, spiritistische, okkultistische Volk dann als große Schuldigen an diesem Englandsflug, an diesem Verrat von Hess an Hitler ausgemacht. Und am 4. Juni 1941 wurde dann angesetzt, eine, wie es offiziell hieß, Aktion gegen Geheimlehren und sogenannte Geheimwissenschaften. Oder wie es die im Kurzjargon der Behörden hieß es dann Sonderaktion Hess, weil das eben dann das war.
Ja.
Und da sollte dann eben.
Über die haben wir auch schon mal bei den Freimaurer-Folgen kamen die vor, weil die Freimaurer davon betroffen waren. Und in unseren Anthroposophie-Folgen kam das auch vor, weil die Anthroposophen eben auch darauf immer gerne verweisen und sagen, hier, die waren von der Aktion Hess betroffen, wir können doch eigentlich nichts mit Nazitum zu tun haben, guck, wir wurden doch verfolgt.
Ja.
Also als offizielle Linie, was natürlich eine sehr einfache und zu kurz gedrehte Logik ist, wo man sich dann sehr schnell nicht mit seiner eigenen Geschichte kritisch
beschäftigt. Richtig, das ist so das Feigenblatt dann im Endeffekt. Ja. Wo man sich dann als Verfolgte dann anhängen kann. Und das ist also diese Aktion ist dann auch gelaufen am 9. Juni, also 5 Tage später. Das hat dann also einen Ablaufplan gegeben, der vorgegeben wurde vom SD. Die Leitung hatte ein SS-Sturmbannführer Albert Hartl. Und das waren 9 Seiten Text und 4 Seiten Anlagen und da ist dann wirklich detailliert geschildert worden, wie der Ablauf dieser Aktion zu laufen hat, zu passieren hat. Und ein schönes Zitat gibt es dann also im Anfang, in der Begründung, warum diese Aktion notwendig ist. Und da heißt es dann, im gegenwärtigen Schicksalskampf des deutschen Volkes ist es erforderlich, nicht nur die körperlichen, sondern auch die seelischen Kräfte des Einzelnen wie des gesamten Volkes gesund und widerstandskräftig zu erhalten. Okkulten Lehren, die vorgeben, dass das Tun und Lassen des Menschen von geheimnisvollen magischen Kräften abhängig sei, kann das deutsche Volk nicht weiter preisgegeben werden. Es ist daher gegen diese Lehren und Wissenschaften mit den schärfsten Sofortmaßnahmen vorzugehen. Und wie gesagt, dann hat es eben so einen mehr oder weniger Rundumschlag gegeben. Also da sind, wie du sagst, die Anthroposophen hat es mit erwischt, die Freimaurer, die von der ganzen Geschichte gar nichts gewusst haben und sehr überrascht dann waren. Die Theosophen, die Ariosophen.
Vor allem haben die sich ja so extra, die Freimaurer haben sich extra schon so deutschtümlerisch aufgebracht und haben schon alle jüdischen Mitglieder teilweise rausgeworfen, haben versucht, irgendwelche neuen Arten von Logen zu gründen, die irgendwie so ariosophisch mehr geprägt sind und so. Die haben wirklich versucht, sich einzugliedern und wurden trotzdem verboten. Das ist wirklich ärgerlich. Da versucht man schon Nazi zu sein und dann wird deine eigene Geheimgesellschaft.
Richtig. Es ist wirklich skandalös. Ich prangere das an. Ja, und wie gesagt, es waren dann die Wunderheiler, es sind dann auch Wünschelrutengänger, Runenleser, Wahrsager, Pendler und so weiter, also nicht Berufspendler, sondern mit dem siderischen Pendel, die dann sind dann also ins Fadenkreuz geraten. Und da hat es eben eine riesige Liste von Menschen und Organisationen gegeben, die da vollkommen festgesetzt worden sind. Unter anderem auch Jörg Lanz von Liebenfels. Der ist also auch eingewandert. Und das ist faszinierend. Also das zeigt wieder mal diesen Pragmatismus von Hitler. Er ist nicht mehr, Liebenfels ist nicht mehr nützlich. Im Gegenteil, er schadet jetzt der Bewegung. Weg. Ganz einfach. Diese Kaltschnäuzigkeit im Endeffekt, dass sich da eben bis auf 1, 2 verschiedene wirklich Intimfreunde von Hitler, dass sich da im Endeffekt keiner seiner Stellung sicher sein konnte.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, vor dem 10. Reich war ja sein, wie man heute sagt, Best Buddy, mit dem er ja wirklich alle Gedanken geteilt hat und ab dem 11. März war das der größte Verräter. Und wie gesagt, da gibt es ja die Verlautbarungen oder auch die Eintragungen von Goebbels im Tagebuch, Hitler tobt. Und ja, das ist, da durfte man den Namen dann erstmal nicht mehr in seiner Gegenwart erwähnen.
Auf einer Metaebene ist das natürlich der ultimative Sieg für den anti-esoterischen Flügel. Also wir sehen, was wir am Anfang besprochen haben, diese Flügelkämpfe und so, die sind damit nach dem Hessflug ja schon nachhaltig für die anti-esoterische Seite gewonnen worden,
richtig,
sozusagen, weil man hat immer Hess als Gegenargument, auf das man verweisen kann, aber Hess, sie haben doch Hess verführt quasi sozusagen. Auf der anderen Seite werden nützliche Sachen, wie zum Beispiel die biodynamische Landwirtschaftsidee für die besetzten Gebiete in Osteuropa, weitergeführt und andere Namen. Also da wird dann einfach der Name geändert und die Anthroposophie rausgekürzt und dann nennt man das anders und dann kann man das weiter fortführen, weil eigentlich wollen wir das schon.
Und wie gesagt, man sieht es ja auch zum Beispiel, der Nachfolger von Hess wird Martin Bormann, der Sekretär Hitlers, also in der Parteiorganisation und auch als Reichsminister ohne Geschäftsbereich, wird Bormann dann Mitglied der Regierung und des Ministerrats. Und der war ja, Bormann, wenn man uns an den Anfang erinnern, der war ja ein kompletter Gegner gegen jeden Okkultismus. Der war also wirklich sehr, sehr da straight, dass er dann also solche Sachen dann komplett abgelehnt hat, wird der Nachfolger von Hess. Und dann zum Beispiel auch die Stellung von Goebbels ist sehr gefestigt worden, weil der ja natürlich mit seiner Pressemacht und so weiter dann das Ganze ja flankiert hat. Also da sind ja auch viele Artikel gekommen in der Presse, wo dann, oder über das Propagandaministerium, wo dann einfach dieses neue Framing des Okkultismus, der Esoterik, dann eben ja verbreitet wurde. Und ja, wie gesagt, das ist dann, ja, hier, na, Himmler hat ja dann seine SS-Mystik dann weiter betrieben. Allerdings nicht mehr so offen wie vorher, wie du es eben gesagt hast. Das ist dann unter einen gewissen Deckmantel gefallen alles und hat dann eben, ja, andere Namen dann bekommen oder ist dann immer ganz so offensichtlich esoterisch angehaucht gewesen, sondern dann mehr eben im neuen Sinne dann eben. Und von daher, ja, ist es dann eben, war dieser Flügel, dieser okkulte, esoterische Flügel mehr oder weniger entmachtet, möchte ich sagen.
Ja. Was ich da ganz spannend finde, ist, dass quasi auf der einen Seite dieser offensichtlich esoterische Flügel entmachtet wird, aber eigentlich ist quasi auch wenn ich gesagt habe, dass ich durchaus der Forschung Glauben schenke, dass quasi der Einfluss dieser esoterischen, philosophischen Ideen auf die gesamte NS-Bewegung eben begrenzt war, ne? Außer den Beispielen, die wir jetzt schon heute plakativ besprochen haben auch, ist so ein Grundglaube, also ein deutlich, Ich bin der Frage nachgegangen, worin unterscheidet sich deutscher Nationalsozialismus von Faschismus im weiteren Rahmen, von den anderen Faschismen, die wir uns angeguckt haben und so in unseren Folgen auch. Und eine These, auf die ich in der Forschung gestoßen bin, die ich extrem spannend finde, war, dass Nationalsozialismus eigentlich sowas wie Faschismus plus magischer Verschwörungsglaube ist. Weil der notwendig ist, damit das funktioniert. Du musst, um eigentlich Nazi zu sein, ja an diese Idee von einem Rassenkampf glauben, der irgendwie zwischen den Völkern herrscht, quasi der jetzt im Augenblick tobt und der all diese Maßnahmen dann in deiner Schlussfolgerung irgendwie logisch notwendig macht. Also der einzige Grund, warum bis zu den letzten Kriegstagen noch am Holocaust gearbeitet wurde, an der Vernichtung von Völkern, das hat ja keinen Kriegsnutzen mehr. Da geht es einfach nur noch darum, tatsächlich seine in dem eigenen magischen Verschwörungsglauben. Und der magische Teil daran ist natürlich, dass Hitler die Erlöserfigur ist, die in diesem Verschwörungs-Endvölkerkampf quasi dir die Rettung verspricht. Und das ist auch so ein bisschen der Kern, aus dem sich dann esoterischer Hitlerismus rausentwickeln kann. Das ist dieser Führerkult plus der Faith, Leap of Faith, also auf Englisch, dieser Glaubenssprung, der gemacht werden muss ins Irrationale. Das ist ein bisschen, vielleicht ein böser Vergleich, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber so ein bisschen wie nach der Kreuzigung Jesu, wenn die quasi die Apostel miteinander rumhängen und sich überlegen, wie machen wir denn jetzt, und sich für den Faith of Leap entscheiden, dann drei Tage später, dass er doch auferstanden ist und damit das Christentum gegründet. Ja. Also der eigentliche Gründungspunkt davon ist der Moment der Auferstehung. So, alles andere ist noch nicht die Geschichte, ist einfach nur die Geschichte eines jüdischen Messiases. Und in dem Moment, wo die Auferstehung dazukommt, wird das Christentum eigentlich als getrennte Sekte gegründet. Ne? Und so ein bisschen ist es ja auch eine Art von Ersatzweltbild, Ersatzglauben quasi oder eine Welteinordnung, die Nazis quasi alle durch die Bank geteilt haben, die von diesem magischen Verschwörungsglauben geteilt waren. Aber es wird trotzdem noch unterschieden zwischen dieser Ideologie, die sehr opportunistisch eingesetzt werden kann, und dem ganz klar esoterischen Bereich, von dem man sich dann doch wieder abgrenzt. Also das finde ich sehr spannend da drin, diesen Zwiespalt, der wahrscheinlich von den Nazis so nicht gesehen wurde, oder vielleicht von Rosenberg, aber jetzt sicherlich nicht von den,
Ich glaube nicht, dass diese ganzen Widersprüche dann einfach ignoriert wurden. Man sieht es.
Ich plane eine Folge,
Man sieht es ja auch zum Beispiel dran, also wie gesagt, im Juni 1941 war diese Aktion gegen, also diese Sonderaktion Hess, wo ich auch noch übrigens einen schönen Tagebucheintrag von Goebbels dazu gesehen habe, der dann am 13. Juni geschrieben hat: Alle Astrologen, Magnetopathen, Anthroposophen und so weiter verhaftet und ihre gesamte Tätigkeit lahmgelegt. Damit ist diesem Schwindel endgültig ein Ende gemacht. Sonderbarerweise hat nicht ein einziger Hellseher vorausgesehen, dass er verhaftet wurde. Ein schlechtes Berufszeichen. Also man sieht so richtig diesen kleinen Goebbels, wie er sich da so die Hände reibend da am Schreibtisch sitzt quasi und das dann so aufschreibt. Aber wie gesagt...
Aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr lustige Bemerkung dazu. Also wenn man mal flächendeckend Hellseher einordnet, das ist wie so ein Witz, den man sich erzählt, so ein Pfeifenwitz so ein bisschen. Also, es werden alle Hellseher verhaftet, keiner hat es vorhergesehen. Ja, das ist ja das Gleiche ist ja auch mit bei Steiners Tod. Das erinnert mich sehr an Steiners Tod, der dann gesagt hat, er wurde vergiftet und auch am Ende der Verschwörung unterwegs war. Und dann nachdem das erste Mal die Kirche niedergebrannt ist, die sie gebaut hatten, das erste Goetheanum war ja aus Holz, und ist dann abgebrannt. Und dann kamen die Ermittler und haben auch sich gewundert, warum er denn das nicht vorhergesehen hat, wenn er doch so ein Hellseher wäre, warum er nicht vorhergesehen hat, dass jemand sein Tempel ansteckt. So. Das müsste doch auch Teil davon sein. Ja,
richtig. Und wie gesagt, um das kurz nochmal, also wie gesagt, Mai oder Juni 1941 war diese Sonderaktion Hess, und im 1942 installiert das Oberkommando der Kriegsmarine die Abteilung Siderisches Pendel, wo man...
Es ist so abgefahren.
Wo man... Also Sinn dieser Abteilung war, dass man herausfinden wollte, ob man mit Hilfe des Siderischen Pendels, also einem normalen Pendel und dann so eine Karte drunter, und dann feindliche Schiffe oder Geleitzüge orten kann. Und da hat man sich eben so überlegt: Okay, wir gehen jetzt her, nehmen uns so ein handelsübliches U-Boot und setzen da überall einen ausgebildeten Matrosen da rein, der mit Hilfe dieses Pendels dann die Geleitzüge oder die feindlichen Schiffe in der Umgebung orten kann. Also man hat das nicht so als esoterische Energie gesehen, die da, wie es ja immer von den Pendlern behauptet wird, die dann da arbeitet, sondern dass es so ein ganz normales Ding ist, wo man erlernen kann. Und da haben die sich eben so eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, war ja auch nicht schwierig. Die haben ja alle in irgendwelchen KZs sitzen gehabt, alle Pendler und so weiter. Und da hat man dann einige Herrschaften zusammengeholt, unter anderem die Frau Dr. Gerda Walter, eine Parapsychologin, die damals oder auch nach dem Krieg sehr bekannt war, oder den Wilhelm Wulff, der dann ja der Astrologe Himmlers geworden ist, und hat sie eben dazu zu dieser Einheit da gesteckt, und die sollten dann im Endeffekt ausarbeiten, es heißt ein Leitfaden, wie der deutsche Matrose das Pendeln erlernen so hat oder erlernen kann. Ist jetzt nicht so ganz dahin, also so richtig aufgegangen, also ist... gab dann zwar einiges an Versuchen und so weiter, auch in verschiedenen, auch auf See, in den Bergen und so weiter. aber nie hat man auch nur,
überall
es wurde gependelt wie verrückt. Und, aber nie hat man auch nur ein Interesse setzen können. Selbst wenn man historische Karten von Seeschlachten zum Beispiel denen hingesetzt hat, deckt mit einem weißen Papier drüber und gesagt hat, so jetzt pendel mal, wo ist jetzt, was weiß ich, die Bismarck? Und hat da keine, hat die gefunden, keine. Und ja, ein Unterabteilung war dann auch, wie gesagt, unter Führung von diesem Wilhelm Wulff, die sollten dann den Mussolini, den Duce, als er dann gefangen genommen wurde, ich glaube, in den Dolomiten war der dann irgendwie an einem See eingesperrt, oder wenn ich das richtig, in den Abruzzen war das, ja. Und da sollte man, dann herauspendeln, wo der Typ denn jetzt versteckt ist, dass man ihn dann eben mit einer Kommandoeinheit rausholen kann, hat man auch nicht geschafft. Also, er ist dann zwar später befreit worden, haben sie aber eben
rausgeholt hat funktioniert, aber genau,
richtig.
Pendeln. Ja.
Und das Problem ist einfach, das ist also ein hochspannendes Thema. Also wenn man sich das anschaut oder vor Augen hält, leider gibt es da sehr wenige Berichte darüber oder sehr wenige Unterlagen, weil das Verwaltungsgebäude der Marine ist bombardiert worden, ist ausgebrannt. Es gibt also nur noch zwei Augenzeugenberichten. Einen von dieser Frau Dr. Gerda Walter, die hat dann in einer recht obskuren Zeitschrift nach dem Krieg dann darüber geschrieben, und die hat dann eben diese kurze Zeit, die sie da war, darüber berichtet, und von diesem Wilhelm Wulff, der dann nach dem Krieg eine Autobiografie geschrieben, und der hat dann eben auch darüber erzählt. Das sind so mehr oder weniger die zwei einzigen Quellen, die man zu dieser Thematik hat. Also es ist eigentlich schade drum.
Es ist ja oft so, also auch bei Karl Maria Willi, gut, haben wir, wenn es um seine Biografie geht, hauptsächlich, also alles, was darüber geschrieben wurde, größtenteils, was wir also an Quellen irgendwie haben, sind Leute, die Fans von ihm waren und geschrieben haben. Also es gibt da irgendwie keine kritische Sachen aus der Zeit, und damit ist man da ein bisschen, verfällt man dann auch schnell wieder. Wobei die Geschichte von Willi Gut jetzt nicht zu positiv rüberkam heute, würde ich sagen, im Podcast, obwohl wir uns auf Leute beziehen, die Quellen gelesen haben, die alle sehr positiv waren.
Ich glaube, das liegt in der Sache begriffen.
Ein Querverweis, den ich vergessen habe zu erwähnen, aber den ich ganz spannend fand, ist, dass in diesem Buch The Dawn of the Magicians, aus dieses französische Buch, was die Frie Gesellschaft quasi in Anlehnung an die vorher schon erfundene Frie Kraft in Verbindung gebracht hat, da, dass die sich, also in der Einleitung, er sich gezielt auf Genoa, auf die traditionellen. Genau, das ist, glaube ich, in der zweiten, ich habe, glaube ich, die englische zweite Ausgabe oder so von dem Buch, und da war quasi eine längere Hinführung, die sehr interessant war, weil die so autobiografisch war und eben diese Details über den Vater hatte, und eine spezielle Erwähnung, dass Bergier ihn eben an Genoa herangeführt hat. Ich habe es, glaube ich, hier. Ja, ich habe es übersetzt auf Deutsch. Allo machte mich mit Bergier bekannt. Diese zufällige Begegnung sollte mein Leben für viele Jahre prägen. Unter seinem Einfluss ordnete und orientierte ich die verschiedenen intellektuellen und spirituellen Erfahrungen, denen ich mich ausgesetzt hatte, neu. Von Vivekananda über Genoa und Gurdjieff bis zu Breton, und fand mich an dem Punkt wieder, an dem ich begonnen hatte, meinem Vater. Also er entdeckt den Traditionalismus und die Esoterik und fühlt sich dann seinem 1947 verstorbenen Vater näher, indem er sich immer wieder daran erinnert, was der so erzählt hat, kurz nach dem Krieg. Und sieht das auch als eine Rechtfertigung des Buches in den 60ern, zu sagen, ich bin hier eigentlich auch ein Traditionalist, weil ich verbreite auch die Weisheit meines Vaters. Ja. Ich bin quasi auch auf den, das ist auch so der Verkauf von generationaler, irgendwie scheinbarer Weisheit, Geheimnissen, die er von seinem übergenerational eben bewahrt hätte und jetzt an die Öffentlichkeit, mit der Öffentlichkeit teilt. Aber diese spezielle Erwähnung von Genoa in einem Buch, das jetzt eben popularisiert, vor allem schon in den 60ern, und einem Buch, das dann ja vor allem auch in der Gegenbewegung so berühmt wurde oder beliebt war, ganz spannend, dass der da immer wieder, also dass Genoa eigentlich durchgehend in Frankreich dann schon wieder en vogue war nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wie gesagt, der hat da keine, wie möchte ich sagen, keine Berührungsängste hat es da gegeben. Also es ist...
Ja.
Durchaus, also wie gesagt, doch, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. So.
Ja, ganz, ganz, weil ich jetzt vor kurzem erst diese Folgen zu hier Genoa gemacht hatte, ist mir das auch speziell aufgefallen. Ansonsten hätte ich den Namen einfach überlesen. aber auch das Vivekananda erwähnt wird, eben dieser indische, der in England aufgewachsene ist, Kunsthistoriker in Amerika, der dann ja eigentlich so mit prägend neben Genau noch ist, der in meinen Folgen viel zu kurz kam, aber der eigentlich auch so ein Ideengeber für die Traditionalisten war und der selber versucht hat, die ganze Zeit seine indische Herkunft zu entdecken, weil er in England geboren wurde von einem sehr reichen quasi Emigranten, der da sehr hohen Status hatte in London und der ja sich da quasi auf diese traditionalistische Art und Weise auf der Suche nach der ewigen Wahrheit in seiner Heimat irgendwie begibt, ähnlich wie die Theosophen.
Richtig, ja, die dann ja auch nach Indien gegangen sind.
Ja. Ich war mal in Adia in der Theosophischen Gesellschaft, lange bevor ich mich mit diesen Themen intensiver beschäftigt habe. Ich habe mein Jahr lang in Chennai gelebt, also der Stadt, die heute rund, die auch Adia mit eingewachsen ist. Also Adia ist ein Stadtteil von Chennai und ist einer der wenigen Orte in der Stadt, wo man also alte Banyan-Bäume sehen kann, die quasi noch seit langer Zeit. Und ich habe mir da auch ihre Bibliothek angeschaut, die sie haben mit alten Palmblätterbibliotheken, zu alten Schriften indischen, die dort aufbewahrt werden. Und war da damals unterwegs, haben mir das alles angeguckt und fand es irgendwie interessant, aber hatte dann keine weiteren Infos zu Blavatsky oder mehr Wissen und habe das dann Jahre später wiederentdeckt und gemerkt, Moment, Adia, Theosophische Gesellschaft, da war ich doch. Also, ja, und damit ist mein Interesse dann halt doppelt auch wiedergeweckt worden. Ja, auch, ja, genau. Kennst du die in Pondicherry Auroville? Das ist auch so eine esoterische Sekte, die von so einer französischen Guru in den 60ern, glaube ich, gegründet wurde dort auch. Ja. Oder ein bisschen vorher schon, in den 30ern schon. Oder irgendwie so auch so quasi so eine Parallelentwicklung zur Theosophischen Gesellschaft, die da so einen großen Goldtempel haben und in so einer die Stadt der Zukunft entwerfen und bauen wollten.
Ja, ja, der Gesellschaft. Den habe ich mal was aber da habe ich mich noch nicht richtig damit beschäftigt. Ja.
Ja, da war ich auch öfter dann damals und habe da also viele First-Hand-Experience gesammelt, die ich gerne mal auch noch in der Folge verarbeiten würde zu. Ich würde auf jeden Fall also Annie Besant, die weitere Geschichte der theosophischen Bewegung auch im Zusammenhang mit der indischen Unabhängigkeit so und dann auch Auroville und solche Sachen bis hin zu den Beatles und den Hippies. Da könnte man, glaube ich, eine schöne Folgenreihe draus machen, wo man so diesen Bogen spannt. Ja.
Da gibt es halt ein Foto von Steiner und Besant, wo die so, sie sitzt und er steht so daneben, so, sieht so aus wie Mutter und Sohn so ein bisschen.
Ja, das ist auch so ein bisschen wie dieses Bild von Blavatsky und Alcott. Die haben auch
so ein bisschen aussehen wie so die ein bisschen abgedrehten Großeltern dann eher mit
dem. Ja, genau.
Also das ist doch.
Sie auch mit dem gezielt wirren Haar so ein bisschen und das so wild runtergebunden und genau. Ja, ich fand es super spannend heute. Ich glaube, wir haben alle Sachen erstmal besprochen, die ich besprechen wollte. Was mir wichtig war halt so, dass wir ein bisschen den nochmal so ein bisschen über, weil wir jetzt viel auch nochmal losgelöst über einzelne Sachen wie esoterischen Hitlerismus oder solche Sachen geredet haben. Und ganz früher mal eine Ariosophie hatten, aber lange jetzt auch nichts mehr dazu, das jetzt ein bisschen abzudaten und auch in den Kontext einzubinden von den vielen Folgen, die wir schon gemacht haben. Ich glaube, das ist heute ganz gut gelungen, da so einen Überschlag zu machen über das Thema, ohne jetzt spezifisch zu tief in eine Sache reinzugehen. Und ich als finales Aussichtswort habe ich mir so einen kleinen Block hier rausgeschrieben, dass eben der Nationalsozialismus aus einem historischen Kontext erwachsen ist, der tief im Herzen der europäischen Kultur anzusiedeln ist. Und wenn man eben sagt, die Nazis waren Esoteriker als vordergründiges Ding, dann werden sie zum anderen. Dann kann man sagen, das war eigentlich nichts Deutsches, was die da gemacht haben. Die kamen mit ihren esoterischen Ideen, haben uns alle verzaubert mit ihrer geheimen Friedekraft und uns dazu gezwungen, böse Dinge zu tun, wir armen Deutschen. Und dann sind die Nazis alle wieder verschwunden. Also das spielt halt einfach rein, dass man die Nazis einfacher othern kann. Ja. Einfacher sagen, das waren die anderen, die Nazis. Und je okkulter, obskurer und exotischer man sich quasi auf die Ideen der Wewelsburg nur versteift und das als Kernidee der NSDAP-Ideologie quasi herausarbeitet, wie das viele Dokus tun, die ich als Jugendlicher nachts um 1 geschaut habe. Wer nicht? Genau, was soll man Besseres nachts machen, ne? Deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, sowohl zu verstehen, dass Esoterik eben seit dem 19. Jahrhundert auch und schon länger eigentlich integraler Bestandteil der europäischen Kultur war und daraus eben auch erwachsen ist. So. Also die Theosophische Gesellschaft hat nichts erfunden und alle davon hypnotisiert, dass sie jetzt da, sondern das war weil die Institutionalisierung von etwas, was schon lange da war oder eine Weile wenigstens da war. Und darin besteht auch die Relevanz von der Esoterik für den Nationalsozialismus, dass sie eben ein Bestandteil von europäischer Kultur im 19. und frühen 20. Jahrhundert war, der Zeit, in der der Nationalsozialismus eben auch aus dieser Gesellschaft hervorgegangen ist.
Es steht ja schon in der Bibel, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also es gibt dann immer nur neue Variationen. Und die Nazis haben es halt geschafft, das alles auch noch als, wie möchte ich sagen, schöne Geschichten dann noch darzubringen. Und da haben es natürlich dann das Publikum gehabt.
Ja, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, wo natürlich die Faszination auch mit den Nazis groß war, ist es kein Wunder, dass sich Bücher gut verkaufen, die über UFO-Nazis und was weiß ich reden. Ich meine, die Berühmtheit von Dr. Axel Stoll auf YouTube vor 10, 15 Jahren ist ein Beispiel dafür. Ich meine, Dr. Axel Stoll ist Wiener Zirkel in Rhein.
Ja, im Endeffekt
ist ja esoterischer Hitlerismus plus die Fantasy-Erzählungen von ein paar SS-Angehörigen. Das ist so das Kernkonzept davon. Und ich bin mich sehr glücklich, dass ich diese YouTube-Videos, die ich in meiner Schulzeit gesehen habe, jetzt endlich als Erwachsener so richtig entschlüsseln kann. Und verstehe, dass dieser Mann quasi auch deutlich weniger originell war, wie er mir damals vorkam, sondern eigentlich nur in einem Stammtischraum Geschichten von Büchern erzählt hat, die sonst keiner...
Richtig, ja, so kann man es zusammenfassen. Und ja, er hat dann halt noch ein gewisses Unterhaltungspotenzial gehabt und schon ist es dann dank des Internets zum Running Gag geworden.
Ja, und damit verbreitet sich das Ganze
natürlich auch
extrem. Also ich denke jetzt so für Leute, die in den frühen 2000ern ihre Schulzeit gemacht haben oder in den späten 90ern, war das auf jeden Fall, ja, so eins der die deutsche YouTube-Bubble hat das auf jeden Fall stark verbreitet zu der Zeit damals schon, muss man so sagen. Nochmal jetzt am Ende vielleicht einen kleinen Plug, wo können die Leute dich finden?
Ja, man kann mich auf jeden Fall bei meinem Blog finden, https Onkel Michaels Blog in einem Wort, .blog. Und ja, da beschäftige ich mich mit sämtlichen, wie gesagt, Schwurbel, en Detail und en gros. Ich schreibe auch teilweise für den humanistischen Pressedienst. Da ist jetzt mein erster Artikel eben zur schwarzen Sonne erschienen. Wer sich da nochmal genauer einlesen möchte, ja, kann das dann da auch machen.
Ja, und die sind sehr empfehlenswert. Die Artikel sind oft auch dann aufgeteilt in Serien, die so ein bisschen, also zum Beispiel zu Genau hast du einen 7-Teiler, glaube ich, oder einen 12-Teiler sogar geschrieben, also sehr detailliert. Und also alle Themen, die wir hier so ungefähr behandelt haben, die letzten anderthalb, zwei Jahre, findet ihr auch zu großen Teilen und auch darüber hinaus viel bei Michael im Blog. Genau, uns findet ihr, wie ihr wisst, überall auf YouTube, auf Spotify, auf euren Podcast-Apps. Wo ihr uns gerne hören und sehen wollt, also sehen ja nicht, aber hören könnt. Ich gebe mir mit den YouTube-Videos auch ein bisschen mehr Mühe, wenn ich Zeit dafür habe immer und baue ein paar Karten ein für euch und versuche ansonsten schönen Stummfilm-Content aus den 20ern zu finden, der thematisch halbwegs dem passt, worüber wir reden, damit ihr ein bisschen was zum Gucken habt, vielleicht auch im Hintergrund, um eure Gedanken schweifen lassen zu können, während ihr uns zuhört. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben einen Patreon, wo ab und zu mal Premium-Folgen auch drüber kommen. Da kann man uns für den Gegenwert von einem Bier im Monat an unterstützen. Und genau, wir freuen uns da sehr drüber. Und das ist natürlich eine große Motivation, hier weiterzumachen und am Ball zu bleiben. Es gibt eine kleine Liste dort auch von Leuten, bei denen ich mich immer bedanke. Also niemand wird genannt, der nicht genannt werden will. Ihr könnt uns ganz anonym unterstützen. Aber wenn ihr genannt werden wollt, am Ende von solchen Folgen, dann könnt ihr euch da in die Liste eintragen. Genau. Wir bedanken uns bei Onkel Didi, Freier Stuart, Fanny Dietrich und der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium. Vielen Dank euch und allen Anonymen, die uns unterstützen und ansonsten auch allen anderen, die uns hören. Vielen Dank. Wir haben jetzt irgendwie, was vorhin euch geguckt, irgendwie über 20.000 Downloads im Monat. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, als wir hiermit angefangen haben. Und ich freue mich drüber, dass so viele Leute die Themen spannend finden, die wir hier behandeln. Von daher empfehlt es gerne auch weiter an Leute, von denen ihr wisst, dass die sich auch für sowas interessieren. Und genau, vielen Dank dir, Michael, vor allem, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ich denke, das wird nicht das Letzte sein. Ich würde dich gern jetzt schon mal für eine neue Folge einladen in der Zukunft. Wir haben so viele Themenüberschneidungen, wenn du demnächst mal wieder was, auch wenn du eine neue Publikation hast, die du gern bewerben willst oder so, freue ich mich immer über ein Gespräch zum Thema hier.
Ich danke, dass ich bei dir sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und ich komme gerne wieder.
Das höre ich sehr gerne. Nicht verkrault beim Würsten.
Nein, Würsten.
Cool. Dann stoppen wir die Aufnahme und bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.